Schwerer Schlag für Mercedes. Der Mercedes-Motortrick wird verboten. Die Abstimmung ist durchgegangen und nicht zum 1. August, sondern schon früher. Darüber sprechen wir mit unserer Formel-1-Expertin Bianca Galloff. Hi Bianca.
Hallo Alex, hallo zusammen.
Ja, also erstmal hatten wir eigentlich nur die Abstimmung, ob das zum 1. August angepasst werden soll, eben, dass man nicht mehr bei Umgebungstemperatur messt, sondern bei 130 Grad Betriebstemperatur, um halt diesen Trick auffliegen zu lassen, den Mercedes da entwickelt haben soll. Das mit dem Verdichtungsverhältnis kennt ihr ja schon. Mercedes soll auf 18:1 gehen und über diese erlaubten 16:1. Könnt ihr auch sonst auch auf unserer Seite nochmal durchlesen, das brauchen wir nicht nochmal alles erklären. Aber dieser Vorteil wird jetzt Mercedes wieder genommen, den sie aber auch irgendwie eigentlich abgesegnet hatten schon von der FIA. Bianca, führ uns da auch nochmal durch, ab wann werden jetzt diese Messmethoden geändert?
Ja, an der Länge deiner Anmoderation hat man ja schon gemerkt, wie kompliziert das alles ist und wie viel Kuddelmuddel da ist. Um das ganz kurz zu fassen, eigentlich sollte zum 1. August der Trick sozusagen verboten werden, beziehungsweise die Messmethode angepasst werden. Das ist nämlich ja die Möglichkeit, dass sich gewisse Materialien im Motor so ausdehnen, dass die Verdichtung oder das Verdichtungsverhältnis von 18:1 erreicht werden kann, dass das eben bei der Messung dann nicht umgangen werden kann. 1. August war das Datum, auf das sich die FIA mit den Motorherstellern geeinigt hatte. Es sollte dann ein E-Vote geben, hatten wir ja auch darüber berichtet. Ja, das E-Voting hat stattgefunden. Es hat auch die Sitzung des Motorsport Councils der FIA stattgefunden und zack, die Bumm, ist das schon direkt implementiert worden ins technische Reglement, und zwar, dass ab 1. Juni bereits sowohl bei Umgebungstemperatur als auch bei 130 Grad, das ist Betriebstemperatur eines Motors in der Formel 1, gemessen wird. Und damit ist der Trick mit dem Verdichtungsverhältnis statt 16:1, 18:1 ab 1. Juli spätestens bei Mercedes Geschichte und damit auch der Vorteil.
Ja genau, vom 1. August jetzt auch einfach auf den 1. Juni vorgeholt. Wie kann das denn eigentlich angehen? Es gab ja erstmal nur dieses Voting zum 1. August und jetzt haben sie es nochmal um 2 Monate vorgeholt. Da sprechen wir von 6 Rennen Unterschied. Also das sind 25% der Rennen und das ist ja ein schwerer Schlag für Mercedes. Also wie kann das sein, dass sie das vorgeholt haben?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die anderen Motorhersteller da jetzt nochmal richtig Druck gemacht haben. Wie du schon sagst, die FIA hatte anvisiert, das schon zum August ohnehin dann auch zurückrüsten zu lassen. Das hat einigen wohl nicht gereicht. Und das sickert auch so ein bisschen durch in der Kommunikation, die FIA gemacht hat. Wir Journalisten sind in der WhatsApp-Gruppe mit der FIA drin. Und da hat sie auch ganz klar nochmal gesagt, dieses Verdichtungsverhältnis von 16:1. Früher war es ja tatsächlich 18:1 bei dem letzten Motorreglement. Ist jetzt verändert worden auf 16:1. Und dass eben genau dieses neue Reglement, unter anderem auch das Verdichtungsverhältnis, wichtig waren, um eben neue Motorhersteller anzulocken, wie Audi. Ja, haben wir jetzt ja auch in der letzten Zeit immer wieder berichtet. Audi, für die wurde dieses Reglement auch gemacht. Und natürlich, also ich kann das auch durchaus verstehen, die ärgern sich natürlich, wenn sie jetzt in die Formel 1 reinkommen, ihren Motor nach gewissen Regeln entwickeln. Nicht davon ausgehen, dass es ein Schlupfloch geben soll. Man spricht ja auch immer von diesem Geist des Reglements. Und der Motortrick von Mercedes war ja nicht im Geist oder innerhalb dieses Geistes des Reglements. Kann ich mir schon vorstellen, dass Audi da und auch andere Hersteller, Ferrari, Honda und Co. und am Ende ja dann auch Red Bull Powertrains, die ja offenbar die Seiten gewechselt haben, weil sie selbst es nicht so hingekriegt haben wie Mercedes, dass die entsprechend Druck ausgeübt haben. Ja, und dann gab es ja schon das E-Voting. Darüber hatten wir auch berichtet, dass das stattfinden soll innerhalb der nächsten 10 Tage, hieß es damals, nachdem diese Meldung rauskam. Das gab es jetzt, gab auch schon Abstimmung des Motorsport World Councils, ja, und da wurde jetzt eben ganz klar gesagt, 1. Juni ist eben das Datum, ab dem nicht mehr in Umgebungstemperatur gemessen wird, sondern eben bei 130 Grad, bei Betriebstemperatur. Ja, und damit ist das jetzt eben vom Tisch. Mercedes-Teamchef Toto Wolff tut ja so, als wenn das alles nicht ganz so schlimm ist, sind ja nur 2 bis 3 PS, hat er gesagt. Naja, aber von der Konkurrenz hatte man ja durchaus gehört, sind mehr, bis zu 15 bis 20 PS, hieß es da.
Ja, eben, ihr habt ja auch mit Leuten gesprochen, ich auch mit ein paar Leuten, und da sagt auch keiner, nee, das sind nicht nur ein paar PS, da geht es schon um ein bisschen mehr. Also, wer da am Ende die Wahrheit sagt, das werden wir dann allerspätestens nach dem ersten Juni sehen. Gut, werden wir weiter beobachten. Aber nicht nur das wird die FIA ändern, beziehungsweise sie werden sich bereithalten, eventuell auch, was dieses Batteriegemanage angeht, nochmal Anpassungen vorzunehmen. Sie wollen das die ersten Rennen evaluieren. Und wenn wir dann wirklich nur noch Lift and Coast auf der Strecke haben, kein natürliches Racing mehr, dann sind sie auch bereit, was zu ändern, ne?
Ja, also das hat die FIA auch angekündigt, dass sie eben die ersten Rennen tatsächlich sich das alles anschauen wird. Gab ja erhebliche Kritik von den Fahrern, allen Fahrern, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, dass es eben sehr, sehr viel Lift and Coast gibt. Naja, dass das kein Racing, kein Formel-1-Racing mehr im eigentlichen Sinne ist. Ja, und das will man sich nun angucken und womöglich dann tatsächlich auch Konsequenzen ziehen. Diese Konsequenzen könnten dann so aussehen, dass man da sagt, dass zum Beispiel der Anteil, der Leistungsanteil des Elektromotors nicht mehr ganz so hoch ist. Im Moment sollen das ja oder sind es ja fast 50%, dass man damit eben drunter geht und dann würde auch nicht mehr ganz so viel Lift and Coast nötig sein, nicht mehr dieses extrem Energiegemanagere und vielleicht auch eben dann nicht mehr die Beschwerden der Fahrer. Aber das nimmt man offenbar jetzt doch sehr, sehr ernst und die Hoffnung ist natürlich da, dass der grundsätzliche technische Fortschritt innerhalb der Teams seit den Wintertests zu den Rennen hin, dass der vielleicht schon dafür sorgt, dass grundsätzlich das auch nicht mehr so ein Riesenthema ist, wie es bei den Wintertests war.
Ja, das große Problem, genau, was wir haben, ist zu viel Batterieleistung und gleichzeitig natürlich auch zu viel Rekuperation. Also wenn man das auch runtersetzt, wie viel man pro Runde rekuperieren darf, dann wird ja auch nicht mehr so viel Lift and Coast nötig sein, um die Batterie vollzukriegen. Also ich würde auf jeden Fall den Schritt in diesem Sinne dann auch begrüßen. Gut, dann.
Ja, begrüßenswert, um das nochmal so zu sagen, ist ja überhaupt, dass die FIA einräumt und damit auch die Formel 1, dass sie sich das anschauen. Sie nehmen eben sehr wohl doch ernst, was Fans und Fahrer sagen. Aber ich würde auch trotzdem gerne nochmal zu Mercedes noch ein letztes Wort sagen, denn ich meine, du hast es ja anmoderiert mit schwerer Schlag. Ich finde, das ist es durchaus. Mercedes hat sich einen Vorteil erarbeitet durch sehr, sehr cleveres Ingenieursmanagement, nenne ich das jetzt mal. Sie haben geschafft, ja, oder sie haben eine Grauzone gefunden und haben innerhalb dieser Grauzone mit ganz besonderen Materialien, einem ganz besonderen Stahl, soll das ja passiert sein, eben sich einen Vorteil erarbeitet. Und dieser Vorteil ist nun weg. Und man hatte ja am Anfang, als die Gerüchte aufkamen, gehört, dass Mercedes sich da auch groß gegen wehren würde. Das hatte Toto Wolff ja zwischenzeitlich schon gesagt, dass sie das nicht tun. Aber sie haben jetzt nur noch wenige Rennen Zeit, diesen vermeintlichen Vorteil zu nutzen. Und man hört ja so aus dem Fahrerlager von den Testfahrten, dass Mercedes der absolute Favorit ist. Das hört man von mehreren Teams, also auch die Mercedes-Kundenteams dann mit zu den Favoriten gehören. Aber dass man jetzt eben noch nicht mal mehr die Hälfte der Saisonzeit hat, diesen Vorteil, der aus dem Verbrennungsmotor herrührt, zu nutzen. Also ich finde, das ist schon ein relativ heftiger Einschnitt für Mercedes, eine erste große Niederlage. Wie viel Einfluss die haben wird, das wird man dann erst sehen, hast du ja auch gesagt. Aber ich finde das schon krass, weil es ja auch zeigt, dass die FIA tatsächlich sich da eben ja, nach der Supermehrheit der anderen Motorhersteller gerichtet hat. Und das ist jetzt ein erster Sieg auch von Ferrari, Audi, Honda, am Ende auch Red Bull Powertrains gegen Mercedes. Also ich glaube, Toto Wolff wird da jetzt nicht richtig happy sein. Und wo ich mich immer noch frage, welche Rolle da tatsächlich auch die FIA spielt, die ja das Ganze abgesegnet haben soll. Offenbar ein Mann, ein Motorchef oder der Motorchef der FIA soll das gewesen sein, der das auch relativ klar abgesegnet hat. Wie da jetzt intern mit umgegangen wird, ob Mercedes da vielleicht auch andere Zugeständnisse kriegt. Darüber ist alles nichts bekannt, aber also wenn ich jetzt Ola Källenius wäre, bei dem ja auch Mercedes High Performance Powertrains in Brixworth aufgehängt ist, das ist ja keine Firma, die sozusagen zum Team gehört, sondern ist direkt eine 100% Tochtergesellschaft von Mercedes in Stuttgart, also von der Mercedes-Benz AG. Also ich wäre da jetzt gerade alles andere als happy, aber er konnte nichts machen, die Supermehrheit mit Red Bull hat verhindert, dass diese Grauzone, nichts anderes ist es ja am Ende, ja, verschwindet, per Reglement aufgelöst wird. Jetzt gilt schwarz-weiß und ja, Mercedes muss jetzt dann eben abrüsten, und kann eben nur noch ein paar Rennen das nutzen.
Ja, aber eben, man weiß nicht genau, wie dieses Abkommen da zwischen Mercedes und FIA ausgesehen hat. Wenn die so krass jetzt zurückrudern können, die FIA, dann muss es jetzt auch irgendwie nichts Handfestes sein, was Mercedes da in der Hand hat, ne?
Ja, ich glaube zumindest, dass diese Vereinbarung, die Mercedes jetzt mit der FIA hatte, dass die nicht so viel wert ist, wie am Ende auch die kommerzielle Vereinbarung zum Beispiel von Audi mit der Formel 1. Also nochmal, hat die FIA ja angedeutet, Audi steigt in die Formel 1 ein und verlässt sich dabei auf ein gewisses Set an Rules, also auch an Motorregeln, baut danach den Motor. Und wenn dann ein Konkurrent, ausgerechnet auch der Konkurrent aus Deutschland, der Wettbewerber, wenn der sich dann nicht daran hält und eine Grauzone ausnutzt, was Mercedes ja ganz klar gemacht hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Audi da richtig sauer ist und sagt, also ihr lockt uns hier in die Formel 1, ihr sagt uns, nach den und den Regeln müssen wir unseren Motor bauen. Gibt da ja dann auch noch die Regel, dass, ja, dass das Auto zu allen Zeiten des Wochenendes bzw. des Rennens legal sein muss. So, danach richten wir uns und dann kommt hier so ein anderer Hersteller und dem sagt er, er kann durchaus Grauzonen nutzen und damit ja eigentlich Regeln umgehen. Also ich glaube, diese Argumentation von Audi, von auch Ferrari, Honda und eben am Ende Red Bull Powertrains, die wiegt schwerer als die Freigabe, die die FIA womöglich Mercedes erteilt hat. Und vielleicht auch, naja, vielleicht ist alles jetzt ein bisschen Spekulation, aber vielleicht wurde da auch nicht weit genug gedacht, welche Implikationen das alles hat, dass das rauskommen würde, dass Techniker von Mercedes zu Red Bull wechseln, die dann den Trick mitnehmen, so dass Red Bull Powertrains weiß, oha, Mercedes hat da irgendwas und das Ganze dann natürlich ja auch der Konkurrenz erzählt. Und plötzlich sind ja die Informationen und die Unterlagen auf den Tischen von anderen Herstellern gelandet. Ich glaube, dass damit vielleicht die FIA auch nicht gerechnet hat, dass sie das vielleicht alles nicht so ernst genommen hat, vielleicht auch gar nicht kapiert hat, warum wollte Mercedes oder hat Mercedes dies und jenes angefragt. Wir wissen ja auch nicht, wie die Anfrage lief. Hat Mercedes einfach nur gefragt, können wir dies und jenes Material für unsere Pleuel verwenden? Ja, da geht es ja um das Material, was sich dann eben unter Temperatur, hoher Temperatur anders ausdehnt als der Rest des Motors. Vielleicht hat die FIA das gar nicht verstanden, warum Mercedes diese Anfrage stellt und hat blauäugig gesagt, ja, ist alles okay. Und erst jetzt ist rausgekommen, worum es sich da handelt. Also ich glaube einfach, die kommerziellen Verträge von Audi und Co. mit der Formel 1 und das ja, Set an Rules, die Regeln, nach denen die Autos und die Antriebe gebaut wurden, dass die schwerer wiegen als ja, so ein kleines Ja könnt ihr machen von der FIA an Mercedes.
Wie es am Ende dann wirklich gelaufen ist, können wir natürlich dann auch nur an dieser Stelle spekulieren. Aber ja, es ist schon ziemlich krass jetzt dann dieses Zurückrudern und zum 1. Juni. Wenn Mercedes aber dominiert, können wir zumindest sagen, dann wird die Saison vielleicht zum 1. Juni dann doch schon wieder direkt ein bisschen spannender. Ja, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht, ob das fair ist oder nicht. Aber am Ende, wie gesagt, fehlen uns allen da ein bisschen die Beweise. Gut, Bianca, dann kommen wir mal zu einem, der sich damit gar nicht rumschlagen muss. Der kann sich einfach über pures Racing freuen. Und das ist Mick Schumacher. Der feiert gerade sein Debüt in der IndyCar in St. Petersburg. Ja, erstes Training, 23. gab viele rote Flaggen. Wie bewertest du so seinen Einstand? Ist das schon alarmierend, so ein 23. Platz? Oder können wir da noch, sollten wir das noch das Qualifying abwarten?
Ja, also alarmierend würde ich jetzt ja nicht direkt sagen. Das war sein allererstes Training. Das ist ja in der IndyCar auch nicht so, dass die da solche professionellen Testfahrten, Vorsaisontests haben, wie jetzt die Formel 1. Das heißt, für ihn zählt im Moment noch jeder Kilometer. Er ist ja auch die meisten Runden aller Fahrer gefahren. Ich glaube, 37 waren es. Und in der IndyCar ist es auch so, dass das Training aufgeteilt ist auf verschiedene Trainingssessions mit unterschiedlichen Reifen, harten, weichen und so weiter. Und da war zumindest rauszulesen, dass er die weichen Reifen für Qualifying-Simulationen auch noch nicht direkt genutzt hat, sondern sich auf Abstimmung, auf Rennsetup und so weiter konzentriert hat. Also einfach gelernt hat, wie muss er sein Auto fürs Rennen am Ende abstimmen, wie muss er sein Auto fürs Rennen nutzen. Da ist das für mich jetzt noch nicht ja, total kriegsentscheidend, ob er 23. ist oder 20. oder wie auch immer. Das war das allererste freie Training. Da würde ich schon noch gerne das Qualifying abwarten, um dann zu sagen, ob er ja, gut dabei ist, ob die Tendenz stimmt, ob der Trend stimmt oder ob da tatsächlich irgendwas alarmierend ist. Noch jedenfalls ist das nicht so.
Zumal seine Teamkollegen auch nicht weit weg sind, also Louis Foster direkt vor ihm und Graham Rahal auf 19, keine Zehntel weg. Was dürfen wir denn überhaupt von Mick Schumacher an diesem ersten Rennwochenende erwarten? Ist ja auch ein Startkurs, muss man erwähnen.
Ja, also grundsätzlich ja für ihn positiv. Mit normalen klassischen Rennstrecken nenne ich das jetzt mal Stadtkursen, kennt er sich aus. Also es ist noch kein Oval. Ja, es ist schwer zu sagen, was zu erwarten ist. Ich ja, sehe ihn im Mittelfeld, wenn er da einen guten Job macht, wäre für mich alles in Ordnung. Tendenz ein bisschen nach vorne. Was ich schon mal relativ ja, positiv oder auch krass fand, war, also ich habe mir gestern bei Sky, kommt heute Abend ja auch das Qualifying bei Sky, kannst du vielleicht nachher nochmal sagen, welche Uhrzeit, die weiß ich nämlich aus dem Kopf gerade nicht,
Halb elf.
habe ich mir das, halb elf, habe ich mir das Training angeguckt. Und das ist ja dann am Ende mit US-Kommentar. Und die haben relativ hardcore-mäßig von Mick Schumacher geschwärmt. Also auch berichtet, wie das Team von Mick geschwärmt hat, wie er sich da eingefunden hat, wie er so ein bisschen auch so diese typische Michael-Attitüde mit reingebracht hat, dem gesamten Team, wenn er morgens kommt, guten Tag zu sagen, die Hand zu geben, nicht nur seiner Boxencrew, sondern auch den Crews praktisch seiner Teamkollegen. Ja, wie engagiert er ist, diszipliniert. Also da ist eine kleine echte Lobeshymne von Bobby Rahal wohl über Mick Schumacher gegenüber dem Lokalsender dort, ja, der denn eben auf Sky übertragen wird, niedergegangen. Habe ich so ehrlich gesagt sehr, sehr lange nicht mehr gehört. Natürlich von Günther Steiner sowieso nicht. Wahrscheinlich sind wir da einfach alle so abgestumpft mittlerweile, dass man Mick Schumacher nicht loben kann, dass es ja jetzt sehr erfrischend ist, auch mal positive Dinge tatsächlich zu hören von einem Teamchef.
Ja, auf jeden Fall. Wobei der bei Alpine, ist mir gerade der Name entfallen, hat auch immer schon von Mick Schumacher sehr geschwärmt, muss man an dieser Stelle sagen, ne?
Ja, genau. Du meinst Bruno Fama, der ja erst bei Alpine in der Formel 1 war, dann in die WEC gewechselt ist und der tatsächlich sehr viel von Mick Schumacher gehalten hat. Ja, ich bin wahrscheinlich immer noch Günther Steiner verseucht, was Mick Schumacher angeht, weil da gab es ja. Also, wobei, ich habe Günther mal interviewt, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Das war das Jahr, wo Mick Schumacher in Silverstone und dann in Spielberg Punkte eingefahren hatte und auch wirklich auf dem aufsteigenden Ast war, richtig gut. Und dann bin ich sehr enthusiastisch zu Günther Steiner hingegangen und wollte, dass er mir ein paar Quotes dann gibt über Mick. Da hat er das echt übers Herz gebracht, von Mick tatsächlich zu schwärmen. Ich weiß gar nicht bis heute, wie ich das hingekriegt habe, das so aus dem rauszupressen. Aber wahrscheinlich, ja, weiß er bis heute nicht, wie ihm das passieren konnte, so positiv damals über Mick zu reden, weil das war das erste und letzte Mal, dass das passiert ist.
Gut, wir behalten das auf jeden Fall im Auge und vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für deine Zeit, Bianca. Bis dahin. Ciao.
Genau, schönes Wochenende erstmal noch. Ciao, ciao.